Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
Hi, Tobi.
Hi, Rüdiger.
Ich habe überlegt, ob wir heute überhaupt aufnehmen sollen, weil mir ist so kalt. Ich friere mir den Arsch ab. Ich glaube, ich habe mich erkältet.
Alter, geht's dir noch gut? Ich dachte mir, wir machen keine Aufnahme, weil ich schwitze unter diesen Kopfhörern. Mir läuft die Soße an der Kopfseite herab.
Was heißt du hörst am Hals, ich habe mich erkältet, diese Klimaanlage hier. es ist zu kalt.
Du Angeber hier.
Ja. Ich hole mir gleich eine Decke oder so.
Eine Decke. Ich war am Wochenende in Hamburg.
Und da war es noch wärmer, glaube ich, als in München, ne?
Es war, ich weiß ja nicht, wie es in München war, aber es hat gereicht in Hamburg. Also wir haben unseren Sohn besucht und es war, also das Autothermometer zeigte 44 Grad an irgendwann. Das war das Höchste, was wir gesehen haben. Und wir sind schon Ende der Woche hochgefahren und sind dann in den Wald gegangen, weil es einfach gedacht viel kühler ist. War es wahrscheinlich auch, aber es hat dort gereicht. Und unser Hund, wir haben ja einen Hund, wir haben immer geguckt, dass dann auch der Belag, also der Boden, das ist ja, wenn du in der Stadt bist mit was weiß ich, Straßen und Gehsteigen, die sind ja aufgeheizt wie Sau. Der läuft ja barfuß, der arme Hund. Da musst du echt aufpassen, dass du permanent irgendwie im Schatten bist oder irgendwo lang gehst, wo am besten noch ein Grünstreifen ist, damit der Hund sich nicht die Pfoten grillt.
Ist das vielleicht eine Geschäftsidee? Hundeschuhe gibt's doch bestimmt, oder? Ich meine, wenn du jetzt, keine Ahnung, im Äquator lebst, da muss da irgendwie so was geben.
Gibt's alles.
Ja, okay. Ja. Also, zu meinen Themen heute. Ich bin heute irgendwie sehr Gaming-lastig, habe ich das Gefühl.
Nix KI?
Ich glaube, ich habe tatsächlich kein KI-Thema dabei.
Alter Falter, jetzt muss ich mal gucken. Ich habe nicht viele Themen, ich habe 4 kurze. Und soll ich dir was sagen? Kein einziges hat KI.
Das macht doch nichts. Es ist ja kein KI-Podcast.
Ist der Hype schon wieder vorbei vielleicht?
Nee, ich glaube nicht. Also ich habe bestimmt, wenn ich jetzt auf meine Liste schaue, bestimmt noch 10 KI-Themen, die ich für heute nicht dabei habe. Aber die kommen noch.
Okay, aber jetzt habe ich natürlich ein Problem, wenn es sehr Gaming-lastig ist. Da gab es ja schon mal Hörer, die gesagt haben, Mensch, dieser Schrödel da, der kennt sich ja null aus. Ja, der hört ja bei Tetris auf.
Das war der Chris, ja.
Ja, dann ich gebe mein Bestes heute.
Du wirst es verstehen, Lass uns doch mit dem ersten Thema anfangen, Pokémon. Da kennt sich bestimmt super gut aus.
Null, also gar nicht. Ich weiß, das sind diese gelben Tiere da, die kann man als Karten tauschen und es gibt auch irgendwelche Spiele dazu.
Ja, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe auch keinen Plan davon, weil das kam raus, da war ich gerade so in der Pubertät, da war ich schon raus aus dem Thema. Aber Pokémon Go hast du mal getestet. Das war so.
Nein, habe ich nicht, aber ich erzähle dir da eine Mördergeschichte, wenn wir fertig sind, also wenn du fertig bist.
Also ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war. Ich glaube vor 10 Jahren mindestens mal, vielleicht sogar noch länger her, kam dieses Pokémon Go raus und da kannst du sozusagen mit deinem Handy rumlaufen und du kannst in einer, ja, wie soll man sagen, virtuellen Realität, nee, wie heißt es, nicht
auf Virtual einer Landkarte Reality, sondern, waren die doch, oder?
Bitte?
Auf einer Landkarte waren irgendwo Pokémons. Ich kann mich noch erinnern, dass da irgendwelche Leute im Olympiapark in München rumgerannt sind und so, da hinten ist es. Und dann sind die da zu 20st wie die Verrückten drauf zugelaufen, weil die, korrigier mich, mit ihrem Handy auf diese Stelle laufen mussten, und um das Ding einzusammeln virtuell.
Ja, genau. Augmented Reality, das ist das, was ich gesucht habe. Du hast quasi durch deine Handykamera geschaut und dann sahst du quasi auf dem Olympiaberg den Pokémon sitzen. Und ich habe das mal getestet, es hat auch Spaß gemacht irgendwie. Also ich bin nicht so reingekommen, weil du musst da natürlich das ernsthaft betreiben und musst da viel rumlaufen und das ist war jetzt nicht meins, also rumlaufen ist nicht mein Ding. Aber ich konnte verstehen, dass das mal was Neues war, weil das war das erste Spiel, wo du so ein bisschen so dieses Augmented Reality mit einer echten Spielwelt verheiratet hast. Also war schon cool. So, jetzt gibt es da natürlich Erweiterungen zu diesem Spiel und im Jahr 2021 gab es da eine Änderung im Spiel. Da wurde sozusagen eine Belohnung ausgegeben. Wenn es heißt, okay, du hast einen bestimmten Pokémon gefangen und musst diesen Pokespot, also das da, wo der sitzt, musstest du dann scannen. Das heißt, du hast mit deinem Handy sozusagen so eine Großaufnahme gemacht, also quasi im Halbkreis einmal diesen Pokespot gescannt.
Ja.
Und hast dafür Belohnung bekommen im Spiel. Das ist ja eine witzige Funktionalität. Jetzt kam nur da raus, dass die Firma dahinter, die nennt sich Niantic Spatial, diese Daten behalten hat und eine Kooperation eingegangen ist mit einer Firma, die sich Vantor nennt, im Jahr 2025, die diese Karteninformationen dazu verwenden, um Drohnen im Rüstungsbereich in Gebiete zu fliegen, wo es kein GPS gibt oder GPS ausgefallen ist. Das heißt, also die Spieler von Pokémon Go haben gegebenenfalls Karten fürs Militär entwickelt. Und das finde ich schon krass. Also schon eine harte Geschichte. Ja.
Aber das haben die dann auch ein paar Pokémons dahin gesetzt, wo man Bilder haben wollte? Also
ganz genau,
wo man keine hatte? Weil jetzt machen wir uns nichts vor, Olympiapark in München, ja. Da findest du Dutzende, also Tausende.
Genau, Videos. Weil sie konnten das ja so genau steuern, dass sie sagen, hey, von dieser Ecke haben wir keine Aufnahmen, da setzen wir jetzt mal ein paar besonders interessante Pokémon hin, dass die Leute da hingehen und das Ding fotografieren. Also die Idee ist schon sehr gut, aber auch natürlich sehr, sehr bitter, ne, wenn das stimmt. Natürlich ist Ventor und auch die Niantic, die streiten das natürlich ab. Aber es ist klar, dass die kooperieren und es ist auch klar, dass die ungefähr 30 Milliarden Aufnahmen haben von diesen Spielern. Ja.
Aber was heißt, die streiten es ab? Muss dann was geleakt haben und die sagen, stimmt gar nicht und jetzt stimmt es dann doch? Oder?
Naja, es ist klar, dass die kooperieren und es ist klar, dass die auf bestimmte Modelle zugreifen von dieser Niantic. Aber die sagen, nein, das sind nicht die Spielmodelle und nicht die Informationen aus den Spielen, aber wenn das einmal da drin ist, wenn du einmal Informationen aus irgendeiner Quelle hast, dann glaube ich, kriegst du es auch nicht mehr rausgerechnet. Also die Karten, die erstellt haben, natürlich sind die auch auf Basis der Spiele entstanden. Definitiv.
Ja, na klar. Jetzt pass auf, meine Pokémon Go-Geschichte. Wie gesagt, ich habe das Ding nie installiert, nie gespielt, so ein bisschen mitbekommen, was es ist. Vor gut 10-12 Jahren wird es gewesen sein, du hast recht, das war ja auch die Zeit, wo es so ging, hat die Telekom auf einer Veranstaltung als Keynote-Speaker aus den USA Bruce Schneier eingeflogen. Wer Bruce Schneier nicht kennt, das ist einer der Security-Gurus schlechthin. Der hat damals ein neues Buch rausgebracht. Da konnte man dann auch sich signieren lassen und ein Foto mit dem machen. Habe ich auch, werde ich vielleicht sogar in die Shownotes stellen. Bin ich ganz stolz drauf. Cool, also mega kluger Mensch mit auch einem sehr guten Newsletter, den er rausschickt mit immer.
Ja, und der Bruce Schneier auf dem Foto, ne?
Bitte?
Und der Bruce Schneier ist auf dem Foto.
Dankeschön. Vielen Dank. Heute bist du ja richtig nett, Mensch, was ist mit dir los? Ja.
Der eine Tag im Jahr.
Nein, pass auf. Nach seinem Vortrag, Bruce Schneier ist wahrscheinlich, das weiß ich jetzt nicht, vermute ich mal, für viel Geld gekommen und First-Class-Flug vermutlich, wie ich das einschätzen kann. Und auf jeden Fall wurde er nach dem Vortrag unmittelbar danach sofort wieder zum Frankfurter Flughafen gefahren und dort quasi in seinen Flieger gesetzt. Und der Fahrer, ich krieg's das nicht mal ganz zusammen, glaube ich, war einer der Vorstandsfahrer und ich war ja bei der Telekom dann auch mit den Jungs und Mädels vom Marketing immer öfter zusammen, weil wir gemeinsam die Veranstaltung gemacht haben. Und dann kam der irgendwie zurück und ich saß zufällig auch in diesem Orga-Büro und habe das mitbekommen. Und dann sagt der Fahrer, Leute, ich habe jetzt den Bruce Schneier gerade weggefahren und ich habe gedacht, ich kriege die Krise. Ich komme am Frankfurter Flughafen an. Du kennst ihn ja auch. Da geht diese Schranke auf und du fährst dann in diesen, wo tausende Autos stehen und Leute aussteigen. Und dann sagt er, und dann springt er aus dem Auto und rennt weg. Und ich merke, oh Mist, ich habe ja noch seinen Koffer hinten drin. Und dann ist der Fahrer aus seinem Auto raus, musste halt erstmal irgendwo parken und hat versucht, den Bruce Schneier wieder zu finden, weil dem sein Koffer fehlte. Also der hat den im Auto gelassen. Und der kam erstmal nicht. Und dann sagt er, dann, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, dauert das ein paar Minuten? Und dann kam er wieder und sagte nur, sorry, there was a Pokémon.
Okay, hat er.
Okay, im Frankfurter Flughafen war ein Pokémon. Oh, und wer spielt Pokémon Go? Bruce Schneier.
Das passt
und sprang eben aus dem Auto, um dieses Pokémon zu fangen.
Das passt phänomenal. Ja null, oder?
Also irgendwie ja, weiß auch nicht. Nicht gar
den,
nicht.
Also wenn man den sieht optisch, das ist jetzt nicht der typische Pokémon Go Spieler, glaube ich.
Nein, ja. Es ist auch nicht unbedingt der, der viel spricht, redet oder sonst irgendwas. Der ist eher sehr introvertiert und also macht, ich sag mal, vielen Menschen Ehre, die man so kennt, die einfach super mega trilliardenfach intelligenter sind als der Durchschnittsmensch und wahrscheinlich denkt er sich, wie mein Ex-Kollege Walter Eigenstädter, der ähnlich begabt war, leider schon verstorben ist, der sagte auch zu mir, er hat sich gern mit mir unterhalten und irgendwann sagte er, weil er war super intelligent, sagte er, weißt du, Tobi, eigentlich, ich fühle mich so, als würde ich den ganzen Tag nur mit Idioten zu tun haben. Ich meine, ihr bemüht euch alle und so, aber irgendwie, verstehst du, aber der meinte das gar nicht böse, aber er hat einfach recht, seitdem fühle ich mich auch nicht mehr ganz so klug, wie ich immer.
Kann ich irgendwie auch nachvollziehen, das Feeling. Aber um nochmal drauf zurückzukommen, auf diese Geschichte, ja. Die Spieler haben nichts falsch gemacht, ja. Also du hast da gespielt, du hast da die Umgebung gescannt und hast deine Belohnung bekommen, ist alles gut, ja. Du sollst das Spiel, oder du hast nur das Spiel gespielt. Aber was man sagen muss, ist, lies die verdammten AGB. Weil immer wenn da drin steht, hey, wir können deine Daten jederzeit an jeden zu beliebigen Zwecken weiterverkaufen, dann können solche Dinge passieren. Und das ist jetzt natürlich ein extremes Beispiel, was da passieren kann. Aber ja, das gibt es halt, ja?
Ja, absolut. Ja.
Krass. Absolut.
Aber AGBs lesen ist jetzt auch nicht, also weil die Alternative wäre ja wieder dann Pokémon Go nicht zu spielen. Und das war ja bei den jungen Menschen, die da diese AGBs akzeptiert haben, sage ich jetzt mal, gar nicht klar, ob die das überhaupt juristisch durften in dem Alter, je nachdem. Die hätten die doch eh nicht verstanden.
Ja, vermutlich hast du recht, ja. Aber es hätte drin gestanden, wenn man sich damit befasst hätte. Ja. Naja, anyway. Ein weiteres Thema, was jetzt Gaming nur streift, das war jetzt die letzte Woche relativ prominent in einigen Medien. Wenn du auf der PlayStation Filme gekauft hast, weil du kannst bei Sony auf der PlayStation gibt es auch so eine Art Filmstore, da kannst du Filme kaufen, dann hast du jetzt vielleicht Pech gehabt, weil die Filme, die du gekauft hast, also nicht geliehen hast, sondern gekauft hast, sind jetzt teilweise gelöscht worden. Also sie haben einfach mal gesagt, ey, bei 500 Filmen, die wir hier haben und die wir verkauft haben, ist die Lizenz abgelaufen. Also so Sachen wie Terminator 2 zum Beispiel, also einer der Lieblingsfilme vom IFO, der ist einfach weg.
Ja, das habe ich gelesen. Ich finde das sehr witzig. Ich meine, das gibt's ja immer wieder mal. Und es zeigt einfach, dass digital kaufen nicht wirklich kaufen ist. Weil du es teilweise auch, gibt ja juristische Geplänkel auch, nicht vererben darfst und so ein Zeugs. Also das ist ja, eigentlich ist es ja nur Mieten und solange eben die Lizenz des Verkäufers geht. Ich meine, wenn der pleite geht oder sonst irgendwas, ist unter Umständen auch weg, weil es auf der Plattform hängt.
Du kaufst eine Lizenz,
weiß nicht,
genau,
ob ich, und die ist dann irgendwo weg. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich da Mitleid haben muss, also wegen Terminator 2 natürlich schon. Klar.
Ja, aber spinn's mal weiter. Wenn ich jetzt zum Beispiel an meine, keine Ahnung, PlayStation-Spiele denke, die kosten mittlerweile 80 Euro. Ja. Und früher hast du die auf so einer CD, Blu-ray, whatever bekommen und die konntest du auch immer noch spielen, auch wenn die Grafik scheiße war oder sonst was, ja. Du konntest auch 10 Jahre später noch deine PlayStation 2 dranhängen, kannst das spielen. Jetzt ist es jetzt vorbei. Geht nicht mehr.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie oft hast du ein 10 Jahre altes Spiel jemals rausgeholt und die CDs trotzdem noch im Schrank gehabt? Also geht's dir nicht auch so wie mir, dass du einfach mal anfängst, irgendwie so alte Spiele doch wirklich jetzt, sag mal, auszumisten? Und die ganz ehrlich, die bringe ich nicht mal mehr zum Flohmarkt, die gehen einfach zum Sperrmüll. Ja.
Oder bei 10 Jahre alten Spielen hast du recht, bei 30 Jahre alten Spielen aber nicht, weil die packe ich noch regelmäßig aus.
Ja, weil's cool ist, ja. Ich ja auch. Also Tetris, da sind wir wieder dabei.
Ja, aber ich habe hier noch ein altes Super Nintendo stehen, was häufig in Benutzung ist tatsächlich. Ja? Also das benutzt man noch. Ja,
aber hat das Online-Dinger oder hat das CDs? Super Nintendo hat ja Cartridges.
Das hat Cartridges,
oder so.
Ja. Cartridges.
Ja, eben. Ja, die kann dir keiner wegnehmen. Schau, da hast du es ja. Also das ist ja dann der Unterschied. Deswegen sage ich, wenn du es nicht als Cartridge kaufst oder kaufen kannst, musst du damit rechnen, dass es möglicherweise irgendwann weg ist.
Ja, trotzdem blöd. Aber weil wir gerade bei Cartridge sind, möchte ich gerne das nächste Spielthema auch noch bringen, weil das so geil ist. Das hat eigentlich den Schluss aufgehoben, weil es so witzig ist. Nein, dann darfst du ein paar Themen. Und zwar habe ich was gesehen. Der Entwickler John Burton hat eins der Sonic 3D-Spiele für den Mega Drive geschrieben.
Okay.
Muss man nicht kennen, aber Sonic kennt man schon, das ist der Igel, der blaue Igel.
Ja, natürlich.
Schon mal gesehen. Und Jetzt ist es, war es damals wohl ähnlich wie bei Apple heute. Du hast da das Spiel entwickelt und hast es dann eingeschickt zu Sega. Die haben es dann getestet. Und wenn sie einen Fehler gefunden haben im Spiel oder das Spiel abgestürzt ist, haben es dir zurückgeschickt, haben es quasi gesagt, nee, das geben wir nicht frei für unsere Konsole, weil es abgestürzt, und haben dir aber nur sehr limitierte Informationen zugeschickt, warum sie das zurückschicken. Also haben die jetzt keinen detaillierten Bug-Report oder irgendwie Logfiles oder irgendwas gegeben. Ne?
Ja.
Was natürlich für den Entwickler der Horror ist, weil er muss irgendwie den Fehler reproduzieren und dann lösen. Ja, also de facto.
Aber unter uns gesagt, das ist so wie unser typischer Fehler-Reparaturservice, den wir zu Hause haben, ja auch. Ich habe nichts gedrückt, ich habe keine Ahnung, da kommt ganz komischerweise immer dieser Bluescreen.
Ja, genau. Ich hab nichts gemacht. Nix gar nichts.
Ist nichts anders. Aber, ich mach nie was. Aber in dem Fall für einen professionellen Entwickler ist es natürlich bitter.
Genau. Also hat er sich beholfen, was eine sehr, sehr witzige Idee ist. Und er hat gesagt, okay, anstatt bei einem Fehler einen Debug-Screen auszuspucken, also quasi den klassischen Bluescreen, wo die Fehler draufstehen, wie dieser Fehler zustande gekommen ist, hat er sich gedacht, nee, das mache ich nicht. Ich mache per Default dann ein Menü zur Levelauswahl, ein Cheat-Menü rein. Das heißt, wenn das Spiel abgestürzt ist, kam eine Übersicht, wo der Spieler einfach zwischen den Levels springen konnte. Das heißt, es ist nicht abgestürzt, sondern war ein Cheat. Ist doch geil.
Ist ja witzig. Und damit ist er durchgekommen. Also das hat die Qualitätskontrolle dann nicht entdeckt quasi, weil es halt nie abgestürzt ist für die.
Genau, richtig. Und du kannst es heute reproduzieren, wenn du sozusagen die Cartridge irgendwie rausziehst oder irgendwie halb rausziehst, wieder reinsteckst und dann kommt dieses Cheat-Menü raus. Also mega gute Idee. Mega gute Idee.
Ist ja witzig. Okay.
Sowas mag ich.
So, das gefällt dir, das denke ich mir. Pass auf, dann übernehme ich mal. Wir hatten vor vielen, vielen Folgen mal über, ich fange anders an. Wir haben ein Android-Thema.
Oh.
Ja,
gut, dass du sagst,
hatten wir ja auch, möchte jetzt nicht sagen Beschwerden, aber es haben sich Hörerinnen und Hörer beklagt, dass wir nur über iPhones reden, was aber den Hintergrund hat, wir haben beide iPhone und ja, wie auch immer, deswegen. Aber es ist ein Android-Thema und das erzähle ich sehr, sehr gerne, weil wir haben ähnlich schon mal drüber gesprochen und ich habe auch schon mindestens 2 oder 3 Mal über ein ähnliches Thema in meinem Blog geschrieben. iPhone kann das ja auch. Es gibt diese Sturz Erkennung. Also wenn du zum Beispiel mit dem iPhone und beim Android gibt es das auch, einen Skiunfall hast, erkennt der Gyrosensor da drin, diese Bremsung war sehr abrupt, das schaut nach Sturz aus. Und ich weiß ja, dass er vorher Ski gefahren ist. Auch es gibt ja patentierte Muster, sage ich jetzt mal, die da immer wieder kommen oder Radfahren. Und dann kann der theoretisch, sage ich mal, den Notarzt gleich anrufen und informieren. Und das machen die ja teilweise auch. Da gibt es ja so lustige Sachen, dass es eine Achterbahn in den USA gibt, die quasi permanent am Tag den Notruf auslöst und 911 anruft, das ist in den USA, wenn ich es richtig im Kopf habe, weil da irgend so eine Kurve drin ist, bei der die iPhones offensichtlich besonders anspringen und sagen, ah, das war ein Unfall. Auf jeden Fall ist Folgendes passiert. Jetzt gab es ja in Venezuela sehr traurigerweise ein sehr starkes Erdbeben mit vielen, vielen Toten und auch noch mehr Menschen, die noch vermisst werden und wahrscheinlich ein Großteil nicht gerettet werden kann. Das ist übrigens das Erdbeben, das stattgefunden hat, eine Stunde oder zwei, bevor Donald Trump seine Rede zur Lage der Nation gemacht hat und das mit keinem Wort erwähnt hat. Aber nur am Rande kann man sich ja eigene Gedanken zu machen, was das heißt. Nichtsdestotrotz, es gibt wohl von Google jetzt die Information, dass 11 Millionen Menschen, die ein Android-Handy hatten, vor diesem Erdbeben gewarnt wurden. Und zwar schon, bevor es bei denen gewackelt hat. Ich habe das nachgelesen und war mir nicht so klar. Im Epizentrum ist es zu spät, da wackelt es klar. Und diese Erkennung in den Geräten hat halt gemerkt, hoppala, das ist ein Erdbeben und zwar ein sehr starkes und hat dann in anderen Regionen, von denen man wusste, da wird es auch passieren, die Menschen gewarnt. Mit einem lauten Ton ist es. Und das war schon Sekunden, bevor es bei denen zu wackeln begann. Also wahrscheinlich, das ist natürlich schwer zu beweisen, aber haben diese 11 Millionen Alarme das ein oder andere Menschenleben gerettet. Weil 11 Millionen Hinweise finde ich schon eine Zahl.
Das ist eine Zahl, definitiv, ja. Und wir wissen ja, dass in solchen Katastrophenfällen, wir hatten ja damals diese Tsunami-Diskussion, hätte man dann die Leute nicht früher warnen können, wenn es dieses Thema gegeben hätte. Klar, rettet das sofort Leben, ja. Also deswegen schon eine wichtige Technologie. Cool.
Ja.
Cool. Ich habe noch einen Nachtrag zu unserem Android-Thema von letzter Woche. Nee, eigentlich hatten wir ja das Cloud-Thema. Ich habe ja gesagt, hier Apple-Abhängigkeit von iCloud. Da hat uns Hörer Klaus geschrieben, dass Android sehr wohl andere Cloud-Anbieter zulässt, aber Samsung und Xiaomi mit ihren eigenen Lösungen auch sehr, sehr tief ins System integriert sind. Ja, also da hast du gegebenenfalls nicht zwingend das Google-Problem, sondern eher so das Hersteller-Problem deines Geräts, weil die wollen ja auch ihren Kram verkaufen. Aber zumindest ist es ein Ticken offener als ein iPhone.
Okay.
Das ja auch wenig überraschend ist irgendwo. Ja.
Ja, klar.
Pass auf, jetzt muss ich kurz in meine schlaue Liste schauen. Ich habe was gesehen. Es ist einfach nur ein Fun-Fact. Ich habe ein Video gesehen von einem Rechenzentrums-Admin, der einen Server anschreit und dann zeigt, was das für Auswirkungen hat. Und das ist schon sehr witzig. Ist eigentlich total naheliegend, aber das mal zu sehen, weil der hat ein Monitoring-Tool laufen auf seinem Rechner, um zu gucken, ob IO-Requests auf der Festplatte normal durchlaufen oder länger dauern. Also siehst dann quasi einen Peak, wenn eine Schreib- oder Leseaktion länger dauert auf der Platte.
Ach, Quatsch.
Und dann schreit er in diesen Server rein und du siehst dann sofort, okay, da ist ein Peak, weil durch die Vibration, ist eigentlich total logisch, führt das natürlich dazu, dass die Festplatte schlechter arbeitet, als wenn keine Vibration stattfindet.
Ist ja witzig.
Also, es ist total, total geil. Kann man verlinken, ich verlinke es in den Shownotes, beziehungsweise du verlinkst es in den Shownotes
unbedingt. Auf
podcast.ichglaubeishackt.de.
Kann man sich das anschauen. Ist ja wie mit Blumen sprechen. Also, also bloß für uns halt jetzt, für die Decke. Ja, ist doch so. Ja. Also wer so einen grünen Daumen hat, der spricht mit seinen Pflanzen. Ich nicht, aber ich schreie meinen Server auch nicht an, muss ich gestehen. Aber es erinnert mich an eine Geschichte früher, ich sag mal, in meinem früheren Berufsleben gab es ein großes Projekt und ich muss jetzt höllisch aufpassen, dass ich das nicht falsch erzähle oder irgendwie so, dass man erkennt, was es gab ein größeres Projekt und in diesem Projekt mit einer sehr großen Firma gab UPS? Es auch einen Server.
UPS? Telekom? Oder?
Nein, sag ich weder noch. Weder noch.
Okay.
Und da gab es einen Server und ich hatte bei dem großen Kunden einen Ansprechpartner. Wir haben natürlich täglich telefoniert und so weiter und so fort. Und manchmal lief der Server nicht. Und dann rief der gute Mann mich an, manchmal auch sehr früh, 6 Uhr irgendwas und so, und schrie mich an. Also nicht den Server, sondern mich mehr oder weniger. Warum der Server nicht ginge und so weiter und so fort. Und ich wusste es teilweise ja noch gar nicht. Aber auf jeden Fall habe ich ihm dann auch gesagt, wissen Sie, Herr Piep, der Server wird nicht wieder das Laufen anfangen, nur weil Sie rumschreien. Und das hat sich auch tatsächlich bewahrheitet. Der Server ist nie von selber wieder angegangen, nachdem Herr Piep da ins Telefon geplärrt hat. Das hilft nicht. Aber ich finde es nett, dass das Schreibzugriffzeiten sich verlängern, wenn man denen anplärt.
Ja. Bei den SSD-Platten funktioniert es wahrscheinlich auch nicht. Es geht da wirklich um die drehenden Platten noch von früher, aber in Servern sind die ja durchaus noch
Man, auf was für Ideen die Leute kommen, das ist doch das Phänomenale. Ich ganz ehrlich, ich denke mir schon, ich gucke so viel Social Media und surfe im Netz und google vor mich hin und schaue alles an. Ich habe alles schon gesehen und jeden Tag kommt irgendeiner auf so eine Schwachsinnsidee und misst das auch noch mit irgendwelchen Tools. Das ist ja das Witzige an der Sache. Nicht der plärt den nur an in seinen 19-Zoll-Rack, sondern der stellt auch noch Messgeräte auf.
Auf der anderen Seite, wenn du den ganzen Tag in einem Rechenzentrum sitzt, wo es sehr laut ist und so weiter, kommst du vielleicht auf dumme Ideen. Ja? Also dann schreit man vielleicht mal rum und hat gedacht, Moment mal, warum wird das alles langsamer, wenn ich so laut schreie?
Ich glaube nicht, dass er das gemerkt hat, aber du hast das schon recht. Ja, da kommt man in so einer Nachtschicht, wenn man wartet, bis Backup-Tape oder irgendwelche Jobs zu Ende gelaufen sind da und du sitzt da und wartest und willst eigentlich heim oder denkst, da bestelle ich jetzt noch eine Pizza, dann macht man schon unsinnige Sachen. Das stimmt.
Pass auf, stell dir vor, du hast ja einen Haufen Zeug. Ich weiß mal mit dir zu Hause. Das ist ja wirklich wie in so einem Messi-Haushalt. Überall stehen 1000 Sachen rum. Du sammelst ja alles, weißt du.
Stimmt doch gar nicht.
Nee, stimmt auch nicht. Aber stell dir vor, du brauchst Lagerplatz. Ja? Ja. Da gibt's ja diese Zeitlager, die du mieten kannst in den größeren Städten. Jetzt stell dir vor, du hast ein Angebot von so einem Zeitlager. Die sagen dir, pass auf, lieber Herr Schrödel, bringen Sie uns alles Ihr Zeug, Sie können es einlagern hier, ganz günstiger Preis, ein paar Euro im Monat und das gehört, das Lager gehört Ihnen. Aber jedes Mal, wenn du deine Sachen rausholen willst, zahlst du extra und zwar viel. Und wenn du alle deine Sachen rausholen willst, dann wird es richtig teuer. Und soll ich dir was sagen? Moment. Das ist genau wie AWS und Azure funktionieren. So funktionieren Cloud-Dienste.
Also, du mietest dir ein Storage und wenn du Daten speicherst, also du hast erstmal 10 Terabyte, keine Ahnung. Mhm. Dann schmeißt du 1 Terabyte rein, dann zahlst du für dieses Terabyte nochmal extra.
Nee, also du zahlst natürlich auch für das Speichern. Du zahlst für den Speicherplatz, du zahlst für das Kopieren der Daten auf diese Cloud, die Datenhaltung. Aber das Rausholen der Daten ist ungleich teurer als das Speichern der Daten. Und das ist natürlich der Trick dieser Cloud-Anbieter. Und das hat man jetzt auch ins Auge gefasst, also ist die sogenannte Egress-Gebühr, die dich davon abhalten soll, den Cloud-Anbieter zu wechseln. Also das ist dieser klasse Vendor-Login, den du hast. Du kommst aus der Cloud, wenn du einmal sozusagen dich für einen entschieden hast, nur sehr schwer wieder raus. Und es wird eben auch sehr teuer. Und da muss man sagen, das ist auch ein Thema der digitalen Souveränität, das wir mal auch beleuchten müssen, wie sehr du eingesperrt bist.
Ich wollte gerade fragen, ist das nicht ein Thema für die EU? Das wird die doch sofort regeln, oder?
Ja, also die EU möchte es jetzt regulieren. Also sie hat gesagt, sie möchte es jetzt anschauen. Weil, also, es kann ja nicht sein, dass du noch bestraft wirst, wenn du den Anbieter wechselst. Weil darum geht's ja. Es ist ja wirklich kein Monopol in dem Sinn, aber zumindest wird es sehr erschwert, einen Konkurrenten zuzulassen. Geht natürlich nicht, ja.
Aber da sind wir wieder ein bisschen bei der Diskussion von letzter Woche, wo wir eben dann gesagt haben, mit iCloud und andere zulassen, ob wir das gut finden oder nicht. Und dann muss ich gestehen, ja auch eher auf der Schiene, warum soll Apple nicht seine eigene iCloud, seine eigene Cloud so ein bisschen bevorzugen und auch die Systeme, wenn sie schon da irgendwie coole Sachen bauen, die damit funktionieren. Dieses permanent Öffnen ist ja auch nicht immer positiv, aber jetzt, es kommt halt offensichtlich wieder drauf an, weil hier, ich meine, das klingt jetzt eher nach Abzocke, was du mir da beschreibst, ich kannte das gar nicht oder wusste das nicht, aber das klingt nach Abzocke und da muss dann meines Erachtens dann auch der Daumen drauf und die Daumenschrauben angezogen werden.
Ja, absolut. Also schau es dir mal an. Ich hatte mal geschaut nach Speicher für Fotos. Ich habe relativ viele RAW-Fotos noch von meiner Fotografenzeit, die ich irgendwo auf einen Cloud-Speicher legen wollte. Das kannst du vergessen. Also es ist wirklich unfassbar teuer, wenn du die Daten dann wiederhaben willst. Speichern geht, wiederhaben ist das Problem.
Also was heißt denn wiederhaben? Das runter, also dass du jemanden die zum Anschauen zeigst, das ist ja auch runterladen oder was heißt runterladen?
Ja, wenn du jetzt bestimmte gigabyteweise Daten kopierst wieder, dann zahlst du dafür mehr als fürs Speichern der Daten.
Ach so, wenn ich die, okay.
Also das ist schon ein Faktor. Und wenn du jetzt an Unternehmen denkst, wo du mehrere Terabyte Daten hast.
Ja, klar, logisch. Das haben ja nicht nur die 20 Fotos wie du. Ja.
Aber es ist, ich find's krass, ja. Muss man drüber nachdenken.
Fotografierst du eigentlich immer noch eher in Schwarz-Weiß? Also das hast du ja oft gemacht. Ich weiß nicht, ob eher zutrifft, aber ich habe schon gemerkt, dass du gerne Schwarz-Weiß-Fotos auch machst.
Ja, also ich mache das immer so, ich fotografiere eh nur noch Kinder und Familie. Ich mache ja keine echten Fotos mehr, in Anführungszeichen. Aber wenn wir jetzt einen Ausflug machen oder so eine Reise machen, dann sind die Fotos immer Schwarz-Weiß, immer im gleichen Stil, damit man danach ein schönes Fotobuch machen kann. Das ist alles Schwarz-Weiß.
Okay. Also ganz wichtig, eigene Kinder, das eigene Kinder dazu sagen.
Ja, natürlich.
Muss man heute fast sagen. Besser ist das.
Ja.
Krass. Du pass
alles
auf.
Schwarz-Weiß.
Wir haben gerade Daten speichern und so weiter und so weiter. Manchmal werden Daten ja auch gespeichert, die nicht da gespeichert werden sollen, wo sie sind. Du erinnerst dich vielleicht an das ein oder andere Datenleck. Was haben wir alles gehabt? Portugal Airlines hat 1,5 Millionen Passagierdaten verloren. Du erinnerst dich vor vielen, vielen Jahren, ich glaube bestimmt schon 12, 15 Jahre her, an den Ashley Madison Hack, als irgendwie User-Daten von so einer Dating-Plattform geleakt wurden und man konnte da reinschauen. Und ich erzähle diesen Ashley Madison deswegen, weil das natürlich für viele Menschen peinlich war, die da registriert waren mit vollem Namen, weil Ashley Madison ja damals zumindest, ich weiß gar nicht, ob das heute so ist, bewusst damit geworben hat, dass man eben ein Seitensprung-Portal ist für Menschen, die schon in einer Beziehung sind. Und das ist natürlich dumm. Und jetzt mal blöd gefragt, bevor ich nochmal zu Ashley Madison zurückkomme.
Nein, ich habe keinen Seitensprung gehabt. Das die Frage ist, nein.
Nein? Die Frage ist ein bisschen anders. Was kannst du dir denn vorstellen, was noch peinlicher ist als so ein Datenleck bei so einer Dating-Plattform?
Boah. Naja, also ich würde mal sagen, alles, was so mit Ärzten, Gesundheitsdaten zu tun hat, ist sehr unangenehm gegebenenfalls. Da hast du ja einen Fall in Finnland, wo eine größere Psychotherapie Klinik gehackt wurde und dann die Patienten einzeln erpresst wurden mit den Daten. Das ist natürlich super unangenehm. Ansonsten, ja, also ich würde sagen, Gesundheitsdaten ist schon das Schlimmste.
Was jetzt geleakt wurde, ist eine Software, die viele Grasbars, sagt man das, Grasbars, wo du Haschisch rauchen kannst und registriert sein musst.
Tobi. Ist doch wurscht.
Naja, weiß ich nicht, ob das vielleicht für dich mag das sein, aber für den Arbeitgeber vielleicht nicht. Den interessiert sowas vielleicht schon und dann hast du unter Umständen Nachteile. Also was passiert ist, dass die Software, die in vielen amerikanischen Weed-Shops genutzt wird, offensichtlich die Daten in einer öffentlich zugänglichen URL gespeichert hat. Und wenn man passenden, nicht Usernamen, sondern passende User-Account-Number hatte und was anderes, dann hat man quasi Zugriff auf den eingescannten Reisepass wohlgemerkt gehabt, weil sich die Personen mit Reisepass-Foto authentifizieren mussten. Und die hatten so, ich glaube, es waren über 5000 Stück, die jeden Tag neu dazu kamen und jeder konnte es abrufen. Genau, du brauchst jetzt die Club-ID, also die Haschisch-Bar, in der du warst, und deine User-ID minus front.jpg, und das war dann quasi der Schluss der entsprechenden URL, die auch bei The Verge nachzulesen ist. Und du kannst alles sehen. Wie viel du gekauft hast, was du...
Ich habe Fragen.
Warte mal kurz, was du geraucht hast, welche Grassorte deine Lieblingssorte ist, war alles aufgeführt. Okay. Und jeder konnte es, wenn er die URL irgendwie hinkriegte, abrufen.
Okay.
Wie blöd.
Also, fangen wir nochmal vorne an. Die Leute, die die in diesen Cannabis-Club wollten, mussten ihren Pass dorthin schicken, einscannen in diese Cannabis-App. Okay. Ja. Möglicherweise ist da schon ein Fehler aufgetreten. Also, das, weiß nicht, ob ich das machen würde. Nee, ich weiß, ich würde es nicht machen. Davon abgesehen, ja. Das ist immer eine schlechte Idee. So eine zentrale Datenhaltung bei irgendeinem Anbieter, wo Pässe drin sind, immer eine scheiß Idee. Jetzt in dem Fall, Mai, was für ein Gras du rauchst, ich finde es jetzt nicht so tragisch. Da kannst du genauso sagen, ich weiß, der trinkt halt gern mal den Whisky oder den Gin. Halte ich jetzt als Information jetzt nicht für so ultra spannend, ehrlich gesagt.
Ja, ja, ich glaube, dass es wirklich drauf ankommt, bei welchem Arbeitgeber du bist. Und wenn das so öffentlich ist, kann das echt zu Problemen führen. Ich erkläre das deswegen, weil ich dieses Ashley Madison Beispiel nochmal nehmen möchte. Als die Daten damals geleakt wurden, habe ich für einen relativ großen deutschen Konzern ein bisschen Awareness gemacht und die haben dann irgendwie mitbekommen, dass ich diese Daten hatte von Ashley Madison, also dieses Datenleck mit allen Datensätzen. Und da haben die gefragt, du guck doch mal rein bitte, ob es da Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von uns gibt, die da mit ihrem Firmen-E-Mail-Account sind.
Hast natürlich gerne gemacht, oder?
Ja, natürlich habe ich reingeschaut und es waren 11 Stück drin. Das war jetzt bei Ashley Madison alles Männer, was jetzt auch nicht so verwunderlich ist. Aber die haben die alle zum Gespräch gebeten in diesem Konzern. Und zwar nicht eben, um Eheprobleme oder sonst irgendwas zu beheben, sondern es war die Konzernsicherheit. Weil die wussten, wenn da einer drinsteht mit Firma xy.com bei Ashley Madison, ich bin Fremdgeher, dann ist der unter Umständen erpressbar. Und die wollten diese Männer, alle 11, aktiv angesprochen, haben gesagt, pass auf, A, Firmen-E-Mail-Adresse für sowas nicht. B, wenn jemand zu dir kommt und dich erpressen möchte, sag uns Bescheid, weil da kommst du alleine nicht klar, das lösen wir dann für dich. Mehr weiß ich nicht, ob da jemals was passiert ist, kann ich dir nicht sagen. Aber das finde ich sehr spannend. Und es kann durchaus auch sein, dass auch hier durchaus die eine oder andere Erpressung laufen könnte.
Ja, klar. Also bisher so Fälle, dass individuell Opfer erpresst wurden von solchen Datenleaks, haben wir selten gesehen. Es gab diesen Fall in Finnland, den ich angesprochen habe, wo man weiß, dass das passiert ist. Aber es ist natürlich auch für die, sage ich mal, Erpresser, es skaliert nicht so gut. Ja? Also es ist schon sehr großer Aufwand, da jetzt Tausende oder Millionen oder Hunderttausende Einzelindividuen zu erpressen für 500 Euro oder so, ne?
Also, ja, natürlich. Ich glaube, dass da auch gar nicht ums Geld geht. Also bei diesem Konzern gab es damals auch einen sehr spezifischen Grund, der anstand und bei dem sowas durchaus hätte passen können. Also das war schon eine legitime Frage, muss ich sagen. Und ich habe dann in diesem Ashley Madison Datenleck noch ein bisschen weiter gegraben und jetzt sind wir dann auch wieder möglicherweise bei diesem Cannabis-Clubs. In den Ashley Madison Daten waren ein paar hundert, ich weiß die Zahlen nicht mehr auswendig, leider ist schon ewig her, ein paar hundert E-Mail-Adressen, also User aus Saudi-Arabien. Und da ist halt auf Ehebruch unter Umständen auch die Todesstrafe. Das ist dann halt ein ernsthaftes Problem, nur weil einer seine Daten nicht beisammenhält und geransomwert wird oder gehackt wird und die Daten veröffentlicht werden, dass du ein ernsthaftes Problem damit hast. Und nicht nur irgendwie deinen Job verlierst, sondern möglicherweise den Kopf.
Ja. Puh, okay, ja, da hast du natürlich einen Punkt. Ne? Okay. Ja. Was lernen wir draus? Am besten erstmal keinen Personalausweis hochladen, keine Drogen nehmen und nicht fremdgehen. Ist auch, also.
Sowohl als auch. Aber um das Ganze noch rund zu machen, hab einfach eine E-Mail, die heißt Donald Duck at irgendwas und nicht rüdiger.trost at, was weiß ich, this is my cannabis store oder nimm dein Gmail-Account mit deinem vollen Namen eben nicht für solche Dienste, wo du möglicherweise dann einen Nachteil haben kannst. Da würde ich einfach immer eine Wegwerfadresse haben wollen.
Ja, aber ich weiß aus Erfahrung, wenn ich so an meine Kollegen denke, also gerade auch so vor ein paar Jahren, sagen wir vor 10 Jahren, die haben gegebenenfalls sogar nur eine E-Mail-Adresse gehabt, das war die geschäftliche. Ja, dann irgendwann hat da einer angefangen, sich auch mal eine private anzulegen, aber die haben eigentlich für alles die geschäftliche genutzt. Ja. Also, dass man jetzt mehrere Adressen hat, ist in unserer Bubble wahrscheinlich ganz normal und auch die meisten, die hier zuhören, haben wahrscheinlich mehrere E-Mail-Adressen. Aber dass es jetzt so Freaks gibt wie uns, die, keine Ahnung, 50, 60 E-Mail-Adressen haben, ich glaube, das ist nicht die Regel. Ja, das ist nicht die Regel.
Nein, das stimmt. Da hast du recht. Ja. Aber so eine private und eine dienstliche halte ich schon für Standard. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass viele auch sowas wie eine Wegwerfadresse haben, die sie nicht für die tägliche Kommunikation mit der Familie und Freunden nutzen, sondern die dann halt auch bei so Logins für, keine Ahnung, Hongkong Im- und Export, wo du einmal im Leben bestellst, verwendet wird. Und da ist es dann wurscht, wie viel Spam ankommt oder so. Also das, glaube ich, haben die meisten mittlerweile schon auch hingekriegt.
Und wenn nicht, dann haben sie es jetzt nach dem Podcast hoffentlich. Sehr gut.
Ja, genau.
Sehr gut.
Was hast du noch?
Ich habe eine App gefunden. Also ich habe die App nicht selbst getestet, weil sie gibt es in Südkorea. Das schaut aus wie Lieferando. Hast du schon mal genutzt? Du gibst deine Adresse ein oder Postleitzahl ein und dann sagt er dir die Restaurants in der Umgebung, wo du Essen bestellen kannst und so weiter. Also die App schaut genauso aus. Du suchst dein Essen aus, du bestellst, das Essen kommt aber nie an. Das Essen kommt nie an. Das dachte ich erst, okay, das ist vielleicht so ein Scam oder sowas, die ziehen dir Geld ab oder sowas, weil dann kommt auch so ein Pop-up-Screen, wo du dann bezahlst und dann, ja, hier hast Geld überwiesen und Bestellung bestätigt.
Ist das so ein Drogentaxi oder was?
Nee, noch kranker. Also
noch kranker.
Es ist kein Betrug. Sex? Es ist kein Betrug, es ist keine Drogen, hat nichts mit Sex zu tun.
Keine Ahnung.
Da kannst du nicht drauf kommen. Also es ist eine sogenannte Dopamin-Site. Das heißt, es gibt Menschen, die sozusagen Dopaminausschüttung haben, wenn sie Dinge online über Apps kaufen und das wird getriggert durch diese App und that's it. Das war's.
Moment, die kaufen was nicht kommt, bezahlen virtuell dafür oder virtuell? In echt?
Nee, du zahlst nichts. Also
es ist für kaufsüchtige Menschen, dass die nicht pleite gehen. Die können also bestellen, so viel sie wollen.
Ja, ich aber würde nicht kaufsüchtig sagen.
Abgerechnet.
Ja, kaufsüchtig würde ich nicht sagen, aber die Leute, die aus so einer Transaktion einen Dopaminkick rausholen, für die ist das gedacht. Ist doch irre, oder?
Aber funktioniert es, wenn du weißt, dass es nicht echt ist? Ernsthaft?
Weiß ich nicht. Also scheinbar für den einen oder anderen scheint es zu funktionieren. Aber also die Idee ist schon auch nicht schlecht. Ja? Also ich meine, wenn es dich befriedigt, dann mach das doch. Dann bestell doch virtuelles Essen, das virtuell bezahlt wird und nicht kommt. Ja.
Bin ich jetzt auch überrascht, dass das in Asien angeboten wird, weiß ich jetzt auch nicht. Die haben ja wirklich viele verrückte Sachen und probieren sowas auch aus. Da kannst du ja auch, was weiß ich, gebrauchte Unterhosen kaufen oder sonst irgendwas, wenn du drauf stehst. Das habe ich hier in Europa ehrlich gesagt noch nie gesehen. Wahrscheinlich gibt es das auch. Aber es ist sehr spannend. Du kannst Essen bestellen, das heißt, da gibt es wahrscheinlich, du suchst ein Restaurant aus, gehst auf die Karte, sagst, ich hätte gern, was weiß ich, Thai-Nudeln mit Schaf und allem.
Genau.
Kannst und dann kommt keiner.
Kommt keiner. Und wenn ich es richtig gesehen habe, heißt die App auch Food Never Comes.
Ach Quatsch, das ist ja witzig. Aber was macht man denn nach dem Bestellen? Sitzt man dann da und denkt sich, wann kommt der? Der Depp, jetzt ist er schon eine halbe Stunde her und der ist immer noch nicht da, oder freut man sich dann eigentlich?
Ich glaube, es geht tatsächlich nur um diese eine Sekunde danach, diesen Kick auf diesen Bestellen-Button zu klicken, dann ist wieder vorbei.
Witzig.
Also witzig. Ja, also wenn es den Leuten hilft, umso besser. Ich kann es nachvollziehen, kann es auch nicht. Ich fand es aber einen witzigen Fund. Das musste ich unbedingt hier reinbringen heute.
Ja, verstehe ich. Kannst du dich erinnern, dass ich dir mal erzählt habe, dass man Seniorinnen und Senioren schützen kann, indem man zu Hause auf seiner Fritzbox einfach alle Anrufe auf einen Anrufbeantworter umleitet, die nicht im Telefonbuch gespeichert sind? Also der Hintergrund ist der, dass sowas wie Enkeltrick-Anrufer oder sonst irgendwas ja typischerweise nicht auf einen Anrufbeantworter quatschen. So, deswegen kann man bei älteren Menschen, wenn die alleine leben zum Beispiel, alle Freunde, die ja, so ist die Sache nun mal, typischerweise nicht eher zunehmend, sondern abnehmend sind in der Anzahl, die kann man alle in so ein Telefonbuch speichern und die klingeln dann. Und wenn jemand anderes anruft mit einer fremden Nummer, dann leitet man den auf den AB um. Hat folgenden Vorteil, wenn die, keine Ahnung, die Hausverwaltung anruft, die man nicht hinterlegt hat, dann wird die drauf sprechen. Also wenn die sagt, morgen kommt jemand zum Heizung ablesen, hat die ja kein Problem damit, sowas auf dem AB zu hinterlassen. Ein Gauner hingegen, ein Betrüger wird das typischerweise nicht tun. Was ich jetzt gelesen habe auf Threads, war jemand, der hat Folgendes behauptet. Ich kann es nicht prüfen oder nachvollziehen, aber der hat diese Funktion missbraucht, und zwar bei einem Arzt. Und zwar hat er herausgefunden oder behauptet das zumindest, dass wenn man bei seinem Arzt anruft und man selber ist hinterlegt mit einer AOK-Krankenkasse, dass man auf dem AB landet, während wenn man hinterlegt ist in seinem Adressbuch als Privatpatient, dass dann, ich sage jetzt mal, die hübsche Sprechstundenhilfe rangeht, um es mal übertrieben bildlich darzustellen. Und dann finde ich diese eigentlich ganz geile Idee schon wieder richtig scheiße, muss ich sagen. Aber
wie kommst du in das Adressbuch rein? Also er trägt dich dann ein mit dem Verweis.
Naja, wenn du da schon Patient bist und dich und hinterlegt bist, dann entscheidet der, ob du jetzt gleich mit jemand sprechen darfst oder ob du erstmal auf ein AB sprechen darfst und die am Abend, sage ich, erfinde jetzt was, wie das sein könnte, ob die dann einfach am Abend oder einmal in der Mittagspause alle Kassenpatienten abarbeiten und schauen, ob überhaupt noch ein Termin frei ist in den nächsten 3 Jahren.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass das bei fast jedem Arzt der Fall ist, irgendwie so eine Funktion, weil das ist ja so, also du rufst da an und ich kriege immer sofort einen Termin, weil ich auch privatversichert bin und ich weiß aus dem Bekanntenkreis, das ist ja ganz anders. Und also es ist bestimmt so bei vielen. Oder sie fragen es ab und wenn sie es nicht abfragen, dann haben die so eine Funktion drin gegebenenfalls.
Ja. Also ich bin Kassenpatient, freiwillig AOK versichert und habe es ehrlich gesagt auch nie bereut, weil ich, was weiß ich, weiß, dass jetzt du wirst irgendwann zahlen ohne Ende, mein Freund.
Das tue ich jetzt schon.
Ja, siehst du, ich auch, ehrlich gesagt. Es wird auch nicht besser jetzt mit dieser Reform, muss ich gestehen. Das wird für mich als Selbstständigen, da wird die Familienversicherung quasi aufgelöst. Muss ich meine Frau jetzt auch noch einzeln versichern, sage ich mal, obwohl ich eh schon, also
egal. Außerdem bist du ein Wrack, ja, das kommt noch dazu.
Bin ich nicht. Ich gehe regelmäßig zum Arzt, ich lasse mich durchchecken, gibt noch ein paar Dinge, muss ich vielleicht öfters mal, also Darmspiegelung steht bei mir echt auf der Liste, muss ich endlich machen. Ich sag's jetzt extra nochmal dazu, mich so ein bisschen unter Druck zu setzen. Und das ist das Einzige, glaube ich, was ich noch nicht gemacht habe. Also alles, Zähne, Augen, Prostata, alles, was du noch nicht so regelmäßig machst, wart nur ab.
Weil ich ja deutlich jünger bin als du, genau, ja.
Wart ab. Apropos deutlich günstiger. Jünger, hast du gesagt, ne? Ja. Aber du bist auch deutlich günstiger. Da komme ich zu meinem letzten Thema. Apple erhöht die Preise. Und zwar um 20% etwa, grob, für alles, was MacBook und iPad etc. pp. Ist. Weil sie sagen, klar. Ja, natürlich, die Chips sind teurer geworden und so weiter. Jetzt pass auf, War klar, ist, weiß ich nicht. Also MacBook Neo kostet statt 6,99 7,99 und so weiter. Also da ging es um 100er hoch. MacBook Air von 11,99 auf 13,99, da sind es gleich 200 Euro dabei. MacBook Pro 16 Zoll war vorher unter 3.000 zu haben, also 1 Euro drunter, kostet jetzt 3,4 und so weiter. Und jetzt am Ende dieser Liste tauchte dann was auf, da steht also HomePad, Apple TV kostet jetzt statt 170, 230 und dann steht da die Apple Vision Pro.
Gibt's das noch?
Die eben. So, jetzt pass auf, die kostet jetzt statt 3.699, 3.999. Und jetzt mal ganz ehrlich, die Apple Vision Pro haben sie ja mehr oder weniger schon abgekündigt. Alle, die die jetzt verkaufen, die haben die doch schon längst im Lager. Da brauchen sie mir doch nicht erzählen, dass jetzt hier die Chips teurer werden, um diese fucking Brille teurer zu machen, oder?
Ja, da hast du natürlich einen Punkt. Ich glaube, dass das so viel auf Lager liegen, weil, also ich kenne niemanden, der eine hat. Also wirklich, ja. Also persönlich sowieso nicht. Ich weiß, in dem, Chaos Computer Club Umfeld gibt es ein paar, die eine haben, aber auch das ist, kann ich an einer Hand abzählen von den Leuten, die ich kenne, oder weiß, es ist wirklich ein Ladenhüter.
Ja, das ist eben, die haben die nicht umsonst abgekündigt. Ich meine, die war einfach immer zu teuer. So geil die war, wir haben ja auch mal drüber erzählt. Du warst ja auch im Apple Store und hast dir ja diese Vorführung geben lassen. Das war schon geil.
Das ist schon
also gerade ja. Dieses immersive, immersive Basketballspiel war das, glaube ich.
Ja.
Das war schon geil. Also so eine WM zu gucken, das muss schon phänomenal sein. Aber ganz ehrlich, dafür gebe ich nicht so einen kleinen Gebrauchtwagen aus.
Und ich weiß auch nicht, ob ich das 90 Minuten aushalten würde mit dem Teil auf dem
Kopf. Ah ja, du bist ja der dann gerne über...
Ja, absolut. Aber ich bin mal gespannt, dass die Preise jetzt höher werden, das war mir klar. Klar. Aber das Hardware-Lineup ist ja noch gleich. Also du kannst ja die Geräte nach wie vor auch mit 64 GB bestellen, kostet halt dann mehr. Aber es gibt's halt noch. Ich bin gespannt, wenn jetzt das neue iPhone kommt im September, ob das dann irgendwie die Maximalausbaustufe von, keine Ahnung, 8 oder 9 GB RAM hat. Das könnte auch passieren, weil die Preise, ich meine, guck dir mal die iPhone-Preise jetzt an, die sind ja schon total irre. Du kannst ja nicht für das Einstiegs-iPhone 1300 Euro verlangen.
Ja, warum nicht? Du bist ja Apple. Natürlich kannst du. Es gibt genügend, die das kaufen.
Ja, aber irgendwann ist das auch überreizt.
Ja. Aber das Problem ist doch, dass die Samsungs auch teurer werden müssen und die Huaweis und die Xiaomis und wie sie alle heißen, weil die kaufen ja auch Chips auf dem Markt.
Schon, aber die sind halt ja von Hause aus, kosten die halt 500 Euro statt 1000. Und dann, wenn das machst, okay, 200 Euro teurer, dann bist du immer noch. Also ich bin gespannt und ich weiß, du wartest auf das neue iPhone. Du willst unbedingt dieses Klappding haben. Ich bin noch nicht überzeugt, dass das geil ist. Also mit der jetzigen Hardware-Limitation, die wir wahrscheinlich aus Kostengründen auferlegt bekommen.
Ja, aber ich quäle mich jetzt schon, muss ich sagen, ein bisschen mit meinem iPhone 14 rum. Das geht noch, weil ich zum Glück auch in einer großen Ausstattung gekauft habe. Aber es ist halt auch schon ein paar Mal runtergefallen und voll an allen Ecken. Na gut, jetzt kann wieder einer sagen, ja, dann räumen halt auf. Na, machst du halt auch nicht. Manchmal schmeiße ich ein paar Apps runter. Du machst es unfreiwillig, ich mach's aktiv. Ja. Aber ja, dann ist, was weiß ich, diese Mikros oder die Lautsprecher sind dreckig. Ja, kann ich jetzt auch theoretisch wieder zum Reinigen gehen, aber machst du auch nicht irgendwo permanent oder lässt ein neues Gitter übers Mikro einsetzen oder sonstige Sachen.
Weißt du, ich bin der typische Käufer von Apple-Produkten. Gerade beim iPhone habe ich immer gesagt, das ist mir egal, was es kostet, weil das Gerät nutze ich den ganzen Tag. Das ist das wichtigste Device, was du hast. Mit dem hast du wirklich 90% deines Alltags, brauchst du das. Und auch im Arbeitsalltag ist das ganz, ganz wichtig. Deswegen, ob das jetzt 100 Euro mehr kostet oder weniger, scheißegal, überspitzt gesagt. Ja,
völlig richtig.
Aber, jetzt kommt das Aber. In der letzten Version, als das iPhone, ich habe das 16 gekauft oder 16 Pro Max gekauft, da war schon, wo ich sagte, boah, vielleicht doch eine Spur, doch eine Nummer kleiner. Das war mir dann schon fast zu viel. Ich habe dann Zähneknirschen und gesagt, nee, ich nehme jetzt dann doch die, keine Ahnung, 256 GB Version.
Ja.
Das ist jetzt das, was mich beißt, weil ich jetzt Apps runterschmeißen muss, weil ich eben nicht 512 gekauft habe, weil das auch damals schon 200 Euro teurer war.
Ja.
Also, aber das ist für mich dann jetzt ein Limit erreicht, wo ich sage, nee, mehr gebe ich auf keinen Fall aus fürs Gerät.
Ja, ich verstehe dich. Also bei mir ist es so, ich warte jetzt mit, also ich brauche für ein bestimmtes Thema in meinem Vortrag ein iPad Mini. Beziehungsweise, was heißt brauchen? Ich brauche es nicht zwingend, aber es würde mir helfen und es würde das Ganze ein bisschen cooler machen und die Bedienung vereinfachen und so weiter und so fort. das iPad Mini habe ich von meinem Kumpel Christoph erfahren, der da immer sehr auf dem Stand ist und die entsprechenden Seiten alle liest, wann irgendwas ansteht und so weiter und so fort. Sagt, warte, jetzt ist der falsche Zeitpunkt. Das wurde erst gerade nur so refreshed und so weiter, aber ist noch keine neue wirkliche Gerätegeneration. Die kommt jetzt aber erst, warte ab. Okay, mache ich. So, dann denke ich mir auf der anderen Seite, wenn dieses Foldable iPhone kommt, ist das wahrscheinlich aufgeklappt nicht wesentlich kleiner als so ein iPad Mini. Und möglicherweise ist das dann quasi ein Gerät, zwei Geräte in einem für mich, sodass ich nur eins kaufen muss. Dann würde ich mir das iPad Mini sparen und kann mir dafür auch, ich sag mal, schmerzlos, sag ich mal, lieber die höhere Ausbaustufe dieses Foldable kaufen, ja, wenn es denn kommt. Und wenn es, ja, diesen Preis hat, den jetzt schon irgendwie viele sagen, die sagten ja irgendwie 2,5 oder so, wäre da irgendwie so der Preis. Jetzt weiß ich nicht, ob die höchste Version, das sind ja eh nur alles Gerüchte, wir werden das einfach
abwarten. Aber 2,5 für ein Handy, Tobi, das ist auch ein Kleinwagen, also ein gebrauchter.
Ja, ich weiß.
Also,
aber ich meine, was hat denn deins gekostet, dein 16 Max Pro? Hat er auch fast 2000 gekostet?
Nein, viel weniger. Das waren 1199 oder so.
Okay.
Ist auch sehr viel Geld für ein Handy, aber wie gesagt, ich nutze es viele Jahre und auch die ganze Zeit, ja, leider.
Ja, ja.
Also ich spiele jetzt gerade dran rum, während wir Podcasts aufnehmen. Ne? Also ich habe es immer.
Super, vielen Dank. Ich dachte immer, dass du konzentriert hier bei der Sache bist, aber okay.
Ja, wie lange kennst du mich jetzt, Tobi? Also wirklich, konzentriert bin ich wirklich nie.
Zu lang.
Aber ja, weil ich eine faule Sau bin, Tobi, ich habe was gefunden, was in der Schule der Game Changer für mich gewesen wäre. Und ich habe es meinen Kindern noch nicht gezeigt, weil es ist so geil. Pass auf. Ich habe einen gefunden, der hat seine Handschrift genommen und hat sich mit KI mit der Handschrift einen Font erstellen lassen. Also das KI macht das nur einfacher. Du kannst auch von Hand machen. Du malst einfach alle Buchstaben auf den Zettel, scannst die ein und machst da mit einer speziellen Software so einen TrueType-Font raus. Diesen Font hat er dann an seinen 3D-Drucker gefüttert. Und der 3D-Drucker, also meiner zum Beispiel, der kann auch malen. Das heißt, du kannst dort einen Stift reinklemmen und kannst ein Papier einlegen und dann malt er dir auf dieses Papier drauf, was du ihm gibst. Und er hat das jetzt quasi mit seiner Handschrift, kann er jetzt handschriftliche Briefe von seinem 3D-Drucker schreiben lassen, damit er
mit dem Konstrukt. Witzig.
Ist eine geile Idee, oder?
Ja, ist eine geile Idee. Wobei, wenn ich so drüber nachdenke, jedes T immer gleich ausschaut und jedes O immer identisch ausschaut und jedes M.
Ja.
Das hast du natürlich schon, weil es ist halt ein Font.
Ja, das ist dann bei meiner Handschrift sowieso, weil die sehr sauber ist.
Quatsch, erzähl mir nicht, du schmierst wie sonst immer. Ich bitte dich. Aber jetzt mal auf der anderen Seite gesagt, warum haut das nicht in so einen Tintenstrahldrucker? Ich meine, sieht man das oder ist das, macht er das klar mit Tinte?
Nein, du kannst da auch einen Filzstift oder einen Kugelschreiber reinhängen. Das ist wirklich wie handgeschrieben. Also das siehst du ja schon, ob was vom Tintenstrahl gedruckt ist oder ob das mit einem Kuli geschrieben ist.
Ja, natürlich, das sieht man natürlich. Aber es schaut halt trotzdem aus wie eine Computerschrift, weil es halt so absolut identisch ist, oder?
Ja, wenn du eine saubere Handschrift hast, dann sollte das ja Idealfall so sein, oder? Also, dass du, ne? Naja.
Also. Nee, also ganz ehrlich, bei denen, die so geschrieben haben, habe ich meistens abgeschrieben in der Schule.
Aber wenn du zum Beispiel sagst, ich muss handschriftlich ein Testament schreiben oder sowas, dann würde ich aus Prinzip sowas nehmen, weil es einfach nur ein cooler Gag ist, ja? Zum Schluss hat das wirklich so sauber geschrieben.
Ja, natürlich.
Wer weiß es dir danach, dann, dass das nicht stimmt? Das ist nicht.
Ja, irgendeiner kommt dann auf die Idee und sagt, hier, die ganzen Millionen vom Schrödel, die fechte ich jetzt an, das geht nicht. Verstehst du?
Ja, okay. Also nee, sagen wir, es ist eine dumme Idee, okay?
Ja, ist eine dumme Idee. Mach das mit der Hand. Das ist übrigens neben der Darmspiegelung auch so ein Punkt. Ich habe eigentlich mich mal beraten lassen, was ich da reinschreiben muss, aber ich habe es noch nicht geschrieben. Aber sollte ich vielleicht auch irgendwann mal.
Ja, Hauptsache
Vorsorge nennt sich sowas.
Hauptsache ich stehe drin, Tobi.
Ja? Nee, tust du nicht. Nein, kann ich dir jetzt schon sagen, so leid es mir tut, stehst nicht drin. Ich habe zwar so ein paar Sachen, wo ich sage, die müssen an irgendwelche Sammler oder sonst irgendwas, also gerade so alte Kryptobücher oder Kryptomaschinen, weil damit kann meine Familie halt überhaupt nichts anfangen. Ja, die kommen dahin.
Also ich stehe nicht drin, nicht mal mit dem Nachsatz dieses Arschloch oder irgendwie sowas. Das beruhigt mich auch irgendwie ein bisschen.
Nee, stehst du nicht drin.
Okay, alles klar.
Ja. Ich weiß sogar, welche Musik gespielt wird, wenn es soweit ist. Hören wir auch schon. Also klingt jetzt vielleicht blöd. Aber nee,
das ist gar nicht blöd. Das ist ganz gut, weil da muss sich die Familie keine Gedanken machen, was sie da spielt.
So ist es. So ist es. Ich geb, lass dann auch noch Oropax austeilen.
Okay, auch wenn ich nicht in dein Testament stehe, sage ich trotzdem, danke für nix, Tobi. Danke für nix.
Sehr, sehr gerne, Rüdiger. Danke dir auch.